Herr Polenz, bitte sehr.
Eigentlich könnte ich mir die Pressekonferenz heute sparen, denn jeder hätte die Möglichkeit gehabt, und einige von Ihnen haben sie, glaube ich, auch genutzt, den ganzen Vormittag mit uns zu verbringen. Aber die zusammenfassende Bewertung und Information über das, was der Fernsehrat heute gemacht hat, die bleibt natürlich auch in Zukunft. Ich will damit sagen, wir hatten heute die erste öffentliche Sitzung des Fernsehrates, etwa 20 interessierte Bürgerinnen und Bürger haben von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht, sich das im gleichen Raum wie der Fernsehrat auch anzuhören. Wir haben uns darüber gefreut, über dieses Interesse. Es ist ein ganzes Stück höher und mit Prozentzahlen könnte man jetzt schön spielen, wie das bisherige Interesse an dem Teil öffentlicher Fernsehratsdebatten, die sich jedes Jahr dann ergeben, wenn wir den Haushalt beraten. Da kommen dann immer so bisher 2, 3, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und wir werden im Anschluss an diese Pressekonferenz Interessierten auch noch die Gelegenheit geben, über einen Chat nochmal Nachfragen zu stellen. Ich bin gespannt, ob und wer sich da meldet. Also wir sammeln Erfahrungen. Überhaupt hatte die heutige Sitzung noch einmal viel mit Transparenz zu tun. Wir hatten eine Arbeitsgruppe Transparenz eingesetzt, die für den Fernsehrat überlegt hat, was können wir an unserer Arbeit noch nachvollziehbarer für interessiertes Publikum machen. Und wenn man an solche Dinge rangeht, denkt man heute natürlich in allererster Linie ans Internet. Und dort steht inzwischen ganz viel über die Arbeit des Fernsehrates, die Beschlüsse, die Tagesordnung. Das können Sie alles im Internet finden. Die Satzung ist entsprechend jetzt geändert, dass das, was wir heute gemacht haben, nämlich öffentliche Sitzungen des Fernsehrates, das ist jetzt die Regel. Nur im Ausnahmefall, bei besonderer Begründung, kann der Fernsehrat im Plenum noch nicht öffentlich tagen. Die Möglichkeit soll weiter bestehen. Die Ausschüsse tagen allerdings weiter nicht öffentlich, weil sie auch der Erörterung von Dingen dienen und auch der Willensbildung, die einfach vertraulich unter den Gremienmitgliedern besser organisiert werden kann. Das sieht auch der Staatsvertrag, zu dem ich gleich noch etwas sage, ja auch so vor. Wir haben auch für den Verwaltungsrat in den Satzungen des ZDF neue Transparenzgrundsätze beschlossen, wobei beim Verwaltungsrat ja die Besonderheit besteht, da geht es um Personalfragen, geht es um Haushaltsfragen, die sind naturgemäß vertraulich zu behandeln. Deshalb wird auch der Verwaltungsrat in Zukunft nicht öffentlich tagen. Die Ausschüsse des Verwaltungsrates tagen auch nicht öffentlich. Aber die Art und Weise, wie über die Ergebnisse informiert wird und ebenso wie beim Fernsehrat beispielsweise auch über die Frage, wer hat denn teilgenommen, also die Anwesenheitslisten, das alles wird man auch vom Verwaltungsrat in Zukunft im Internet sich anschauen können. Entschuldigung. Das war also der eine Schwerpunkt heute, die Anpassung auch teilweise im Vorgriff auf Regelungen des Staatsvertrages. Ich habe den Fernsehrat darüber informiert, dass nach Abstimmung mit dem erweiterten Präsidium wir auch als Fernsehrat eine Stellungnahme zu dem Staatsvertrag abgegeben haben, der jetzt als neuer ZDF-Staatsvertrag zwischen den Ländern besprochen wird und verabschiedet werden soll. Lassen Sie mich eine Vorbemerkung machen. Im Vergleich zu dem, was wir hier erleben, sind die Verhandlungen über TTIP auf der Ebene der Europäischen Union ein Muster an Transparenz und öffentlicher Beteiligung. Das, was als Staatsvertrag für das ZDF verhandelt wird, ist im Wesentlichen ein Prozess zwischen Beamten der Länder, die das für ihre Ministerpräsidenten vorbereiten. Und der so entstandene Staatsvertrag kommt dann in 16 Landesparlamente, wo die Abgeordneten im Landtag vor der Frage stehen, sage ich ja oder sage ich nein, weil ich natürlich eine Änderung an dem Text nur um den Preis vornehmen kann, dass das ganze Verfahren in allen 16 Landtagen wieder neu beginnen muss. Und das überlegt man sich dann schon. Und mit dem Argument, da muss man kein Prophet sein, wird auch jeder Versuch, in einem Landesparlament dann nochmal eine Änderung vorzunehmen, sicherlich abgewehrt werden. Wir haben in drei Punkten Bedenken gegen diesen Staatsvertrag. Das erste ist das Vielfaltsgebot, was ja im Urteil des Bundesverfassungsgerichts eine große Rolle spielt. Hier sind Gruppen, die jetzt noch im ZDF-Fernsehrat repräsentiert sind, wie beispielsweise der Tierschutz, nicht mehr berücksichtigt, andere Gruppen auch nicht. Und wir erleben jetzt, weil erst jetzt die Diskussion ein bisschen öffentlicher wird, dass sich die eine oder andere Gruppe auch zu Wort meldet und fragt, warum sind wir eigentlich nicht dabei? Sie werden wahrscheinlich auf diese Frage keine Antwort mehr bekommen, weil die Ministerpräsidenten, ich glaube, in 14 Tagen in dem sogenannten Kamingespräch die Sache dann auch schon endgültig aus ihrer Runde wieder verabschieden und dann in den Gesetzgebungsprozess der Landtage geben werden. Also ich finde es schon eine etwas paradoxe Situation, dass ein Verfassungsgericht, sehr begrüßt auch von der Politik, neue Vielfaltsgebote für die Aufsicht, für die Aufsichtsgremien des öffentlich-rechtlichen Fernsehens jetzt hier im Falle ZDF macht. Im Grunde hat das ja auch Auswirkungen auf die Ländergesetzgebung für die ARD-Anstalten. Und dass dann der ganze Prozess, wie der Staatsvertrag entsteht, eigentlich ziemlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet. Die Länder haben sich selber, wie man in Westfalen sagen würde, zuerst gesegnet. Von den 60 Mitgliedern, die der nächste Fernsehrat haben soll nach dem Entwurf, entsenden sie erstmal 16 direkt, also jedes Land einen. Und dann schlagen sie weitere 16 vor aus den gesellschaftlichen Gruppen, also 32 der 60 Fernsehratssitze werden in Zukunft von den Ländern bestimmt. Ich habe auch darauf aufmerksam gemacht, dass nach meinem Verständnis des Verfassungsgerichtsurteils, was ja längere Ausführungen auch zur Art und Weise der Repräsentation politischer Parteien im Fernsehrat macht, der völlige Ausschluss politischer Parteien dem Urteil des Verfassungsgerichts nicht entspricht. Denn dann hätte das Verfassungsgericht nicht dazu sagen müssen, dass beispielsweise kleinere Parteien besser berücksichtigt werden sollten als bisher. Jetzt berücksichtigt man sich nicht nur kleinere Parteien, nicht größere auch, nicht gar keine. Und das finde ich auch deshalb verfehlt. Und der Fernsehrat, für den ich diese Stellungnahme abgegeben habe, sieht das auch so. Weil das Vielfaltsgebot auf der Staatsbank, der natürlich die politischen Parteien zuzurechnen sind, nicht nur die föderale Vielfalt meint, die ist durch 16 Länder gewährleistet, sondern auch die Vielfalt zwischen Exekutive und Legislative beispielsweise. Und die ist nicht gewährleistet. Und wenn man sich dann noch vor Augen führt, dass anders als ein Interessenverband, der natürlich legitimerweise das Interesse des Tierschutzes oder des Umweltschutzes vertreten soll, politische Parteien qua Gesetz und Verfassung dem Allgemeinwohl verpflichtet sind, überzeugt es doppelt nicht, dass gerade Vertreter dieser Gruppierung jetzt sozusagen völlig außen vor bleiben sollen. Der zweite Punkt, den ich kritisiert habe, ist auch ein ziemlich grundsätzlicher, denn das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil die Stellung des einzelnen Mitglieds des Fernsehrates stark machen wollen. Also es sollen im Fernsehrat Persönlichkeiten sitzen, die sehr unabhängig agieren können, auch in gewisser Weise unabhängig von der sie entsendenden Stelle. Also die gehen da nicht mit einem imperativen Mandat rein, sondern nach dem Motto, ich muss erstmal meinen Vorstand fragen, wie ich im Fernsehrat abstimmen darf. Und deshalb sagt das das ist der ganze Tenor des Verfassungsgerichtsurteils. In dem jetzigen Staatsvertragsentwurf steht drin und gegen die Formulierung als solche ist noch nichts einzuwenden, dass Fernsehratsmitglieder aus wichtigem Grund abberufen werden können. Aber zu dem wichtigen Grund macht der Staatsvertrag keine näheren Ausführungen. Und das ist deshalb auch aus Sicht des Fernsehrates problematisch, weil in Zukunft der oder die Vorsitzende des Fernsehrates die Aufgabe hat, in einem solchen Abberufungsfall die Rechtmäßigkeit festzustellen. Und deshalb tauchen dann so Fragen auf und auf die hätten wir gerne vom Gesetzgeber eine Antwort. Ist denn der Wechsel einer Landesregierung ein wichtiger Grund, einen Vertreter abzuberufen? Auf den ersten Blick würde man sagen, ja. Und Auf die Rückfrage würde man zur Antwort bekommen, ja, das war ja immer schon so. Aber auf den zweiten Blick ist das keineswegs so klar, denn der Vertreter, ich sag mal von Schleswig-Holstein, vertritt schleswig-holsteinische Interessen im Fernsehrat und ich kann mir das so vorstellen, dass er sagt, also wir wollen auch ganz gerne eine Soko Kiel, wo es schon so viele regionale Sokos gibt. Und in einer solchen Interessenwahrnehmung der Landesinteressen Schleswig-Holsteins, da liegt eigentlich im Wechsel einer Landesregierung kein wichtiger Grund, diesen Menschen dann auszuwechseln. Der liegt nur dann vor, wenn man sagt, es soll irgendwie um eine Art politische Einflussnahme gehen, aber das gerade rum hat das Bundesverfassungsgesetz wollen wir eigentlich nicht so gerne haben. Also es kommen da eine ganze Menge Fragen, die eigentlich der Staatsvertrag beantworten sollte. Der dritte Punkt betrifft Regelungen im Zusammenhang mit der Öffentlichkeit. Die Ausschüsse sollen auch nach dem Entwurf des Staatsvertrages nicht öffentlich tagen. Das finden wir richtig, aber gleichzeitig schreibt der Staatsvertrag eine bestimmte Veröffentlichung von Beratungsergebnissen vor. Darin sehen wir einen Widerspruch, weil natürlich auch die vorbereitenden Beratungen, das ist der Standpunkt, den ich dann gegenüber den Landesgesetzgebern formuliert habe in dem Brief, den Sie auch im Internet nachlesen können. Die endgültige Beschlussfassung erfolgt ja im Fernsehrat, nicht in den Ausschüssen. Und da wird dann alles öffentlich. Also das ist der dritte Punkt, den wir da kritisiert haben. Aber nochmal Fazit. Die Hauptkritik geht darin, intransparentes Verfahren, starke Dominanz der Länder und völliger Ausschluss politischer Parteien und damit ein Verlust an Vielfalt, auch weil kleinere Gruppen, das ist ja klar, wenn ich den Fernsehrat schrumpfe und selber erstmal dann 16 Ländervertreter schicke, dann ist nicht mehr so viel Platz. Also das ist im Grunde die Kritik, die der Fernsehrat hier übt. Hoffentlich kommt sie noch nicht zu spät, weil das Verfahren ist eben so, dass hier eine Bürokratie der Länder aus den Staatskanzleien die Sache sehr schnell, sehr festgezurrt hat. Und jetzt werden wir sehen, was da noch in der Zukunft passiert. Letzte Bemerkung zum Staatsvertrag. Man muss sich einfach vor Augen führen, wegen des erforderlichen Einstimmigkeitsprinzips bei einem Staatsvertrag. Er tritt nur in Kraft, wenn alle 16 Länder zustimmen. Ist ein Staatsvertrag schwerer änderbar als das Grundgesetz? Also das, was jetzt passiert, hat die nächsten Jahrzehnte Bestand. Und deshalb ist es vielleicht doch so wichtig, dass eine breitere öffentliche Diskussion über Für und Wider und Risiken und Nebenwirkungen stattfinden sollte. Aber das haben die Länder bisher kunstvoll vermieden. Wir haben uns dann wie jährlich mit einzelnen Programmen des ZDF beschäftigt, mit ZDF Info, mit Phoenix. Und wir haben ausführlich uns von der Medienforschung informieren lassen über die Akzeptanz der ZDF-Angebote im Jahre 2014. Haben uns gefreut, nicht nur über die Marktführerschaft des ZDF, sondern vor allen Dingen auch über bestimmte Elemente, die zu dieser Marktführerschaft, wenn ich mich mal so ausdrücken darf, beigetragen haben. Der Anstieg wieder auch bei jüngeren Zielgruppen, vor allen Dingen über die Nutzung der Digitalkanäle. Wir haben uns darüber gefreut, dass die Digitalstrategie, die ja der Fernsehrat über die letzten 5, 7 Jahre intensiv begleitet hat, offensichtlich aufgeht und die jetzt auch dazu führt, dass experimentiert werden kann, etwa mit der Vorabausstrahlung ganzer Serien im Internet, die dann hinterher erst ins Hauptprogramm kommen. Das schadet nicht nur dem Zuschauerverhalten und der Resonanz nicht, sondern im Gegenteil, man gewinnt zusätzliche Zuschauer dadurch. Also als Laie hätte ich erst mal gedacht, das ist vielleicht anders. Aber die Zahlen sprechen eben auch für diesen Weg. Und wenn man als Fernsehrat bei diesen ganzen strategischen Überlegungen, wie gesagt, der letzten 5, 7, 8 Jahre mit dabei war, dann freut man sich natürlich, man hätte ja auch möglicherweise schief liegen können bei all dem, was da angestoßen wurde und der Erfolg beispielsweise eben von ZDF Neo und auch von ZDF Info zeigt, dass das Haus hier auf dem richtigen Weg ist. Wir haben auch uns am Beispiel der Modernisierung der Familienserien im sogenannten Vorabendprogramm, also was ab 19.25 Uhr läuft, anhand von Trailern informiert, dass jetzt dort neue, frische, auch dem modernen Zeitgefühl entsprechende Serien geschaffen werden. Die Zuschauerresonanz ist auch gut und es wird sicherlich auch auf die Struktur der Zuschauer einen gewissen Einfluss haben. Also wenn heute eine Arztserie neu gemacht wird, dann ist sie eben anders als früher die Schwarzwaldklinik. So viel vielleicht von mir aus und zu der Fernsehratssitzung, die wir gerade gehabt haben.
Herr Berlüt, möchten Sie ergänzen?
Ja, ich mache es kurz und reagiere dann auf Ihre Fragen. Herr Polenz hat die Punkte alle angesprochen. Ich habe mich darüber gefreut, das will ich noch ergänzen, dass zum einen die Krisenberichterstattung erneut positiv gewürdigt worden ist bei uns im Fernsehrat. Das betrifft natürlich vor allem die Krisenherde dieser Welt. Es ist ja eine ganz intensive Zeit für die Journalisten, vor allem für die Korrespondenten in diesen Gebieten. Das hat mich trotz der Diskussion, die wir immer auch mal wieder haben über Programmbeschwerden, wo gesagt wird, zum Beispiel in der Ukraine-Berichterstattung sei das eine oder andere nicht richtig. Wir setzen uns mit jeder einzelnen Beschwerde auseinander, versuchen sie sehr genau zu beantworten. Und wenn etwas nicht korrekt war, wird das auch von mir in den Schreiben so benannt. Das war heute weniger das Thema, nur in der Befassung mit Programmbeschwerden. Aber grundsätzlich war eine große Zustimmung. Und auch unsere Anstrengungen, den Befreiungstag Auschwitz zu würdigen im Programm durch Live-Übertragung und Programmschwerpunkte, sowohl im Hauptprogramm als auch in den anderen Kanälen, sowohl denen mit der ARD als auch in den eigenen, zum Beispiel Info, wurde angesprochen. Das hat mich sehr gefreut. Außer der Reihe, nicht auf der Tagesordnung, habe ich zwei Punkte nochmal vertieft. Einmal das Thema Jugendportal, dass ja die Arbeiten da begonnen haben, dieses Angebot mit der ARD auf den Weg zu bringen. Wir wollen gemeinsam bis Ende April ein Konzept haben und ich habe dem Fernsehrat versprochen in der Mai-Sitzung, das ist Ende Mai, Herr Polenz, nicht? Ja, dort ein Konzept zur Abstimmung vorzulegen. Wir selbst haben schon relativ klare Vorstellungen. Es gibt ja jetzt auch einen Geschäftsführer beim SWR, den Herrn Hager. Wir selbst werden auch eine Beauftragte in Kürze benennen. Aber es gibt schon die nötigen AGs, die sich um das Thema kümmern. Und dass wir dann Ende Mai sozusagen, wenn der Fernsehrat zustimmt, unser Konzept haben. Und dann geht es ja in die Beratung der Bundesländer, das am Ende hoffentlich in einer Beauftragung endet. Und dann habe ich nochmal berichtet über die Einnahmesituation, Stichwort Gebühren. Sie haben das ja alles verfolgt und nochmal darauf hingewiesen, dass wir uns über die 1,5 Milliarden in der laufenden Gebührenperiode Mehreinnahmen freuen. Auf das ZDF runtergebrochen, es ist ein deutlich geringerer Beitrag. Und im Gegensatz zu zahlreichen Berichten wird das einer Rücklage zugeführt. Jetzt werden die Länder beraten, wo sie die Einnahmesituation einigermaßen gut kennen, ob sie bei dem Evaluieren in bestimmten Punkten noch Veränderungen vornehmen, beispielsweise Kindertagesstätte nicht mehr mit einer Gebühr belasten und andere Themen. Das wissen die Bundesländer allerdings besser als ich. Diese Diskussion wird stattfinden und dann werden die Anstalten nach Ende oder zum Ende, in den Ende dieses Jahres, Anfang nächsten Jahres, bei der KEF für die nächste Gebührenperiode ihren Finanzbedarf anmelden, wo bestimmte Punkte, ich sag mal Brandschutz und anderes, dort aufgeführt werden, Teuerungsraten. Dann wird die KEF das beurteilen, was daran berechtigt ist aus ihrer Sicht. Und das mündet dann in eine Empfehlung an die Bundesländer. Und die Bundesländer entscheiden dann über die künftige Gebührenhöhe. Das hängt auch davon ab, wie viel bei diesem Evaluieren dann an Geldern benötigt wird. Wenn man zum Beispiel die Werbung in öffentlich-rechtlichen Anstalten nicht mehr machen würde, wäre der gesamte Bereich Mehreinnahmen schon weg. Ja, es würde zu Gebührenerhöhungen führen müssen. All das werden die Bundesländer sich jetzt genau vorlegen lassen und ausrechnen. Das ist ein gesetzlich geregeltes Verfahren und das gilt es einzuhalten. Danke.
Danke sehr. Ja, Ihre Fragen bitte. Wäre nett, wenn Sie Ihren Namen nennen könnten und das Medium, für das Sie berichten. Oliver von Regen.
Von Regen von der dpa, Herr Dr. Bellut, Sie haben den Rundfunkbeitrag angesprochen, die Mehreinnahmen. Die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Frau Dreyer, hat ja in Aussicht gestellt, dass es möglicherweise dass geprüft wird, ob eine weitere Senkung möglich ist. Hielten Sie das für sinnvoll, auch angesichts der Ausgaben, die Sie eben schon angesprochen haben, die künftig dazukommen?
Wenn es dazu kommt, und eben das muss noch ausgerechnet werden, und es hängt wesentlich davon ab, welche Veränderungen die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten vornehmen, wäre sicherlich ein positives Signal für die Gebührenzahler. Die Mehreinnahmen resultieren ja mehrheitlich daraus, dass Personen, die bisher nicht gezahlt haben, jetzt zahlen müssen. Insofern würde man denen, die schon lange zahlen, wenigstens etwas zurückgeben durch eine Senkung. Das passiert ja jetzt im April im ersten Schritt. Und ob es zu einer weiteren Senkung kommt, weiß ich nicht. Ich fände es aber ein gutes Signal, wenn die Möglichkeit dafür da ist.
Carsten Packer, das ist mein Name, Evangelischer Pressedienst. Ich habe zwei Fragen, nee, drei sind es sogar. Zum einen an Sie, Herr Dr. Polenz. Sie haben jetzt vorhin in Ihren Ausführungen kritisiert, dass bei der künftigen Zusammensetzung des Fernsehrats ja 16 Sitze schon durch die Bundesländer besetzt seien. Was wäre denn Ihre Alternative, dass nur die großen Länder einen Sitz kriegen oder dass das gewechselt wird oder ausgelost? Das wäre eine Frage an Sie. Und dann hätte ich noch zwei Fragen zum Ablauf der Sitzung vorhin, die jetzt ja zum ersten Mal öffentlich stattgefunden hat, wie Sie auch gesagt haben. Das eine, das ist jetzt vielleicht weniger eine Frage, sondern fast schon so eine Art Anmerkung. Für die Zuschauer war es meiner Wahrnehmung nach ein bisschen schwierig, teilweise dem zu folgen, was da beraten wurde, weil Sie sich ständig auf Vorlagen berufen haben, die man halt nicht kannte. Planen Sie, dass diese Dokumente vielleicht auch abrufbar sein werden zu der Sitzung, weil sonst ist der Nutzwert vielleicht einfach beschränkt? Und zum Zweiten haben Sie ja auch verschiedene Programmbeschwerden behandelt, bis auf diese eine Ausnahme mit den Lebensrechtlern und der Heute-Show war das andere Jahr in sehr kurzer Frist und ohne größere Aussprache abgehandelt. Ist das so die Regel bei Ihren Sitzungen oder war das heute ein besonderer Fall, dass das so kurz eben zurückgewiesen wurde? Danke.
Ich fange mal mit der Frage der Programmbeschwerden an. Wenn eine Programmbeschwerde eingeht, dann bekomme ich sie zur Kenntnis und gebe sie als allererstes an den Intendanten zur Stellungnahme weiter und der Intendant antwortet dann dem Beschwerdeführer. Ich habe jetzt die Prozentzahlen nicht im Kopf, vielleicht kann man mir eben helfen. Ich glaube, 70% oder 80%, mehr als 80% der Programmbeschwerden sind damit erledigt, mit der erklärenden, erläuternden, wie auch immer, Stellungnahme des Intendanten. Diejenigen, die dann sagen, das reicht mir aber nicht, ich bin nicht überzeugt, ich bleibe bei meiner Beschwerde, da geht das Verfahren dann so weiter, dass der zuständige Programmausschuss, in dessen Sachbereich der ausgestrahlte Beitrag fällt, also wenn es um eine Spielfilmproduktion geht, der macht es der Ausschuss Programmdirektion, wenn es um Frontal 21 oder eine Heute-Sendung oder was geht, macht es der Chefredakteursausschuss, der bekommt dann die Beschwerde als Beschwerdeausschuss zugewiesen und beauftragt wiederum zwei Fernsehratsmitglieder als Berichterstatter, sich die Sache genau anzuschauen. Das machen die und tragen dann in der Sitzung des Fachausschusses ihr Votum vor, erklären also, worum es geht, wie ihre Einschätzung ist. Und wenn sie, das ist so die Erfahrung, zu einer übereinstimmenden Bewertung kommen, dann schließt sich in aller Regel ohne längere Diskussion der Fachausschuss dieser Bewertung an. Wenn es unterschiedliche Bewertungen gibt und vor allen Dingen, wenn auch noch andere Mitglieder des Ausschusses sich die Beschwerde ausführlich angesehen haben, kommt es schon im Fachausschuss auch zu einer Aussprache. Das heißt, das, was Sie heute im Fernsehratsplenum an Zeitaufwand vielleicht etwas vermisst haben, ist in der Vorbereitung der Sitzung im zuständigen Fachausschuss wirklich intensiv investiert worden. Und wir haben eben es bisher so, dass die Beschwerden den Fernsehrat auch als Plenum erreichen mit den Debatten, die Sie heute da haben, mitverfolgen können. Ich habe ja nun eine gewisse Erfahrung auch als Politiker hinter mir. Und wenn ich mir anschaue, wie etwa Petitionen von Parlamenten behandelt werden, aus dieser Behandlung haben wir uns einiges abgeguckt. Wir sind auch weiter in einem Ausschuss, in einem Austausch, wie andere damit umgehen. Ich glaube, dass der sozusagen Nachschauaufwand, den jede Beschwerde erfährt, sehr hoch ist. Er ist möglicherweise sogar so hoch, dass er sich in dieser Intensität möglicherweise nicht so ohne weiteres durchhalten lässt. Lassen Sie mich das mal so formulieren. Also die faktische Lage ist eher am anderen Ende kritisch, als Sie es glauben, weil die Hauptaufgabe des Fernsehrates, so wichtig die Frage es ist, den Beschwerden nachzugehen, es ist nicht die Hauptaufgabe. Wir müssen auch bei den strategischen Entscheidungen des Hauses begleitend dabei sein und so weiter und so weiter. Das zu dieser Frage. Zur zweiten Frage, ob ich mir vorstellen kann, dass auch Vorlagen den Besuchern ausgehändigt werden oder eher ins Netz kommen, das werden wir prüfen. Kommen also zusammengefasst Dinge ins Netz, aber ich verstehe Ihren Punkt. Wir hatten heute bei zwei der Kanalberichterstattung nochmal Trailer, die etwas anschaulicher gemacht haben. Wir hatten den ausführlichen, auch nochmal vorgetragenen Bericht zu der Vorlage ZDF Hörer-Zuschauer-Resonanz. Aber ich weiß, ich kenne das auch aus meiner kommunalen Vergangenheit, wenn ein Stadtrat tagt, dann ist das eben für die interessierten Bürger, die Ratsberatung verfolgen, auch immer ein bisschen schwierig, weil sie die Vorlagen nicht kennen. Ich will aber nur dazu sagen, wenn Sie die Vorlagen kennen würden, hätten Sie jeweils einen Leitsordner zu lesen. Denn das ist das, was in einer normalen Sitzung dann auch abgearbeitet wird. Und ob dann das Interesse das so trifft, bin ich mir auch nicht so sicher. Also wir werden dann noch weiter schauen, wie wir in dieser Hilfestellung jetzt auch für interessierte Öffentlichkeit die Sitzung richtig verfolgen zu können, wie wir da vielleicht auch noch besser werden. Also wir sind da offen, das zu tun, was vertretbar und möglich ist. Zu dem Punkt Staatsvertrag und Länder. Nun hat das Verfassungsgericht ja gesagt, Staatsferne müssen wir organisieren und die sogenannte Staatsbank darf nur ein Drittel der Sitze haben. Und es ist klar, das ist eine bindende Vorgabe und auch die Zuordnung, das Verfassungsgericht hat da ja lange Ausführungen gemacht, wer gehört alles zur Staatsbank, die müssen wir beachten, ob wir sie nun teilen oder nicht. Also ich habe zum Beispiel als Jurist große Probleme damit anzuerkennen, dass die kommunalen Vertreter, die Vertreter kommunalen Spitzenverbände tatsächlich in dem Sinne Staatsbank sein sollen. Ich habe in meinem Jurastudium auch noch mal was anderes gelernt früher. Das ist kommunale Selbstverwaltung und gerade vom Staat etwas unterschieden. Aber das Gericht hat es festgestellt und das, was das Gericht festgestellt hat, gilt. Wie kann man das anders lösen? Ich habe auch einen Vorschlag sozusagen mündlich mal weitergegeben. Das ist jetzt nicht für den Fernsehrat, sondern eine persönliche Idee. Wir haben häufiger im Fernsehrat die Situation, dass die Vertreter der Länder sich bei der Abstimmung der Stimme enthalten. Warum? Weil sie richtigerweise sagen, ich bekomme diese Sache noch in meiner anderen Funktion als Vertreter des Landes XY auf den Tisch. Und da möchte ich mir mein Votum sozusagen vorbehalten. Das ist unter Juristen gesprochen ein anderer Ausdruck für Befangenheit. Und wenn das schon häufiger vorkommt, und es kommt in der Tat nicht ganz selten vor, dann spricht eigentlich durchaus etwas für die Überlegung, alle Ländervertreter als ständige Gäste mit beratender Stimme dabei zu haben. Dann hätte man 16 freie Plätze, die man anders besetzen könnte. Das ist eine vielleicht auf den ersten Blick etwas merkwürdig anmutende Idee, weil ja das ZDF eine Länderanstalt ist. Aber wenn man sich jetzt fragt, wo liegt eigentlich das Länderinteresse am ZDF, dann liegt es ja weniger in der Frage des Programms und damit dem Bereich, wo der Fernsehrat zuständig ist, sondern es liegt mehr in der Frage als Gewährträger, dass hier solide gearbeitet wird, dass nicht auf einmal die Länder in Garantiehaftung für irgendwas kommen Und das sind die Aufgaben des Verwaltungsrates. Deshalb würde ich einen solchen Vorschlag Länder nur beratend oder die Ministerpräsidenten nur beratend im Verwaltungsrat nie machen. Da haben Sie ein starkes Wort mitzureden. Aber im Fernsehrat könnte ich mir das durchaus vorstellen. Und dann hätte man 16 Plätze, die man sozusagen auch in diesem Kontingent anders vergeben könnte. Der zweite Punkt ist auch nochmal der. Ich finde, die Zahl 60 klingt gut, ist aber gegriffen. Und ich sage jetzt mal aus meiner Erfahrung als Sitzungsleiter, es macht für eine Sitzungsleitung keinen großen Unterschied, ob Sie ein Gremium haben, was 60, 70 oder 90 Personen umfasst. In dem Moment, wo Sie eine Rednerliste führen müssen, und das müssen Sie ab 15 spätestens, ist der Sitzungsablauf vergleichbar. Und deshalb finde ich, könnte man immer noch auch über die Obergrenze nachdenken, wenn man jetzt zu dem Ergebnis kommt. Also es war vielleicht doch ein bisschen das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Also ich finde, die Zahl 60 muss auch nicht in Stein gemeißelt sein. Fazit, es gibt in zwei Richtungen Möglichkeiten der Kritik, die ich hier von Fernsehrat schriftlich geäußert habe, zu entsprechen, wenn man will.
Boris Rosenkranz vom Medienmagazin ZAP, NDR Fernsehen. Herr Polenz, zur Öffentlichkeit der Sitzung heute. Es gibt ja die Möglichkeit, so eine Sitzung auch im Internet zu streamen live. Können Sie in etwa abschätzen, wie lange das noch dauern wird, bis der Fernsehrat die Möglichkeit nutzt, diese Öffentlichkeit herzustellen?
Also wir haben das bisher mal am Rande diskutiert. Die Arbeitsgruppe Transparenz hat es, glaube ich, auch diskutiert. Der Vorschlag ist nicht gemacht worden. Grundsätzlich kann ich mir sowas durchaus vorstellen. Wir haben möglicherweise ein Problem, wenn wir eine Auswärtssitzung haben. Also von hier aus ist es vielleicht kein so ein Thema. Kosten verursacht es wahrscheinlich schon. Ich bin da kein Fachmann. Ganz umsonst wird es wahrscheinlich nicht gehen. Also das müsste man sich anschauen. Ich bin da offen. Das ist also aus meiner Sicht keine Prinzipienfrage. Sie haben ja auch gesehen, ich hatte vergessen, das dann auch noch mal zu sagen, weil wir hatten ja gesagt, Bild- und Tonaufnahmen sind nicht gestattet. Und dann liefen aber Kameras. Und da hatte ich schon die Sorge, na hoffentlich denkt jetzt nicht jemand, also ich darf nicht, Sie von ZAP, Sie dürfen nicht, aber das ZDF filmt natürlich, weil ist ja ein ZDF-Fernsehrat.
Ich hatte ganz kurz den Gedanken, aber nur kurz.
Ja. Sehen Sie, ich habe es gelesen. Und es war aber nicht so, ich habe mich extra nochmal erkundigt, ich habe es nur vergessen zu sagen, das war die Übertragung der Sitzung in einen Nebenraum, weil nicht mehr alle da drüben Platz hatten. Also es war keine Aufzeichnung zu redaktionellen Zwecken.
Dann hätte ich eine kurze anschließende Frage noch. Ich hatte vorher gefragt, ob ich mit diesem, kennen Sie vielleicht, Kurznachrichtendienst Twitter ein bisschen aus der Sitzung schreiben kann. Da hieß es auch, nee, das geht nicht. Wo ist der Unterschied? Ja. Also das jetzt live aus der Sitzung zu machen oder jetzt im Anschluss alles zu twittern oder zu berichten. Das wäre doch eigentlich auch eine tolle Möglichkeit, weitere Öffentlichkeit herzustellen für Leute, die nicht auf den Lerchenberg kommen können.
Wir haben das jetzt erstmal so geregelt. Wir werden über die Erfahrung jetzt auch die Rückmeldung, die Sie uns geben, nachdenken. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass möglicherweise schon bei der nächsten Sitzung die eine oder andere kleinere weitere Korrektur im Sinne von mehr Transparenz erfolgt. Diese Frage jetzt sozusagen aus einer laufenden Sitzung zu berichten und mit der Twitterei stand in einem Widerspruch zu der Aufforderung, die Handys auszumachen. Und jetzt sozusagen da weiter zu differenzieren, wollten wir jetzt erstmal nicht. Wir werden uns auch das nochmal durch den Kopf gehen lassen.
Die Kollegin Nord.
Christine Horz, Initiative für einen Publikumsrat. Eine Frage an Herrn Polenz und zwei an Herrn Dr. Bellot. Ich wollte da noch anschließen, Herr Polenz, können Sie sich eventuell überlegen, die Protokolle der Ausschusssitzung oder gekürzte Fassungen zu veröffentlichen, wenn schon die Ausschüsse selber nicht öffentlich tagen können? Vielleicht beantworten Sie erst und dann richtig.
Nein, das ist also bisher nicht vorgesehen, einfach weil diese Beratungen nicht öffentlich sind. Und dann spricht auch nichts dafür, dann ein sozusagen eine Zusammenfassung in dieser Weise zu veröffentlichen. Das ist ja im Augenblick auch noch die Diskussion, die wir mit den Ländern haben. Da werden wir in jedem Falle erst mal den Staatsvertrag abwarten. Möglicherweise regeln die Länder ja zu diesem Punkt noch etwas in Richtung ihrer Frage. Das werden wir sehen.
Dann meine Fragen an Herrn Dr. Bellot. Können Sie sich vorstellen, eine Art Kontaktperson, die sozusagen sichtbar als Person auch für das ZDF, als Ombudsperson Publikumsfragen beantwortet, ganz konkret? Das sind Sie. Ja, aber das Verfahren ist doch relativ aufwendig. Also es gibt ja andere Sender, die zum Beispiel auch für Migranten einen Integrationsbeauftragten haben. Das wäre jetzt auch eine Frage an Herrn Dr. Bellot, warum das ZDF keinen sichtbaren Integrationsbeauftragten oder Diversity-Beauftragten hat.
Wir haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Migrationshintergrund ja da. Und das war unsere Anstrengung, dort eher mehr zu haben im ZDF. Und das ist ja auch gelungen. Man sieht es nicht nur auf dem Schirm, sondern nach und nach auch in der Hierarchie. Ich glaube, das ist der beste Weg, damit umzugehen. Übrigens werden ja jetzt auch die Quoten im nächsten Jahr unter der Gruppe der Migranten mit erhoben. Das einzige Kriterium ist ja da die deutsche Sprache, die deutschen Sprachkenntnisse. Auch das wird sicherlich noch einiges verändern, weil man dann genauer hinguckt, was diese Gruppe denn auch sieht. Ein Ombudsmann, das bin, wie Herr Polis sagen würde, das bin ich. An mich werden ja zahlreiche Fragen auch von Ihrem Publikumsrat gerichtet. Die werden dann im Haus beantwortet und ich beantworte sie dann am Ende wieder. Ja. Oder aber es wird delegiert an den Chefredakteur oder Programmdirektor. Es ist auch wichtig, sich mit diesen Sachen bis zur Spitze des Hauses zu beschäftigen, um eben auch richtige Antworten zu geben, die stimmen und hinter denen ich stehen kann. Also da eine extra Person zu ernennen, halte ich nicht für den richtigen Weg, weil sich keiner, der Programm macht, davon stehlen sollte in der Diskussion mit dem Publikum. Ja. Und es war ja das Beschwerdemanagement angesprochen worden. Wir erledigen einige Sachen allein dadurch, wenn gefragt wird, ob richtig oder falsch berichtet wurde. Wenn wir Fehler entdecken, kriegt derjenige, der uns das schreibt, auch die Antwort, Sie haben recht und das wird korrigiert und wir bedauern das. Zu meiner Freude ist das nicht so oft der Fall, aber es kommt vor. Und dann muss das auch benannt werden und unter Umständen auch im Programm korrigiert werden. Ich erinnere nur an den Fehler in der Heute-Show, der unmittelbar dann über Twitter zum Beispiel und auch über direkten Anruf von Oliver Welke dann korrigiert worden ist und dann im Programm. Das halte ich für völlig normal und notwendig.
Also ich habe das mit dem Ombudsmann deshalb so schnell gesagt, weil natürlich der Fernsehrat in seinem Verständnis und ich dann eben in Wahrnehmung dieser nach außen gerichteten Aufgabe genau diese Aufgabe haben. Nicht, dass wir die dann sozusagen selber erledigen könnten. Dann ist in der Tat das Haus gefordert, so wie Herr Bellot das geschildert hat. Also eine extra Figur, wie man das aus skandinavischen Ländern mit der Figur des Ombudsmannes kennt, würde ich wirklich für falsch halten. Dann kann man auch Dann muss man die ganze Gremienarchitektur verändern. Ich würde das nicht für richtig halten. Und das ist auch der Grund, weshalb beispielsweise eben in den meisten Parlamenten, die einen Petitionsausschuss haben, also ein Gremium, es dann eben diesen Ausschuss gibt und nicht die Figur einer Person. Also vielleicht könnten wir uns in Deutschland auch an den Gedanken gewöhnen, dass man auch in diesen Fragen mehr auch einem Gremium, mehreren Personen vertraut und nicht sozusagen die eine sucht.
Kurze Nachfrage dazu. Es gab ja auch schon andere Fragen zu diesem Thema. Wie kann man es denn schaffen oder welche Arten von Ideen haben Sie, wie man eben niedrigschwelliger sich öffnet in die Zuschauer und Zuschauerinnen hinein?
Also ich glaube, dass die Schwelle ist jetzt schon so, dass Sie nicht mehr drüber stolpern können. Und es ist ein objektives Problem. Erstmal natürlich tagt man für ganz Deutschland sendend an einem Ort in Deutschland. Das bedeutet ja auch schon für die Fernsehratsmitglieder eine zweitägige Geschichte, um hier teilzunehmen. Deshalb wird die körperliche Anwesenheit in aller Regel nur für die in Frage kommen, die hier in der Nähe wohnen. Und das Zweite, bei Licht besehen sind die Fragen, die einen Fernsehzuschauer interessieren, in der Regel bezogen auf das, was Sie auf dem Bildschirm sehen und nicht so sehr auf das, wie es hinter dem Bildschirm zwischen Gremien und dem Haus zugeht. Aber für alle die das besonders interessiert, haben wir jetzt, glaube ich, ziemlich viel, was die sich anschauen können. Und ich glaube kaum, dass da eine Frage wirklich unbeantwortet bleibt.
Carsten Packeiser.
Ja, danke. Noch mal eine kurze Nachfrage. Ich habe jetzt im Zuschauer Teil dieses, also hinter der roten Absperrung, 23 Besucher gezählt vorhin. Sie haben gesagt, die Sitzung sei noch in einen Nebenraum übertragen worden. Da saßen dann auch noch Besucher. Und also wie viele Leute waren denn dann insgesamt da?
Ich kann das nicht sagen. Kann mir jemand helfen? Ich habe nur gefragt, warum ist da das rote Licht und habe die an der Kamera und habe dann die Auskunft bekommen, es würde in einen Nebenraum übertragen. Da ich da nicht reingucken konnte, weiß ich nicht, wie viel es waren.
Ich glaube, es war eine Sicherheitsmaßnahme, wenn mehr kommen als die, die da saßen. Nee, ich glaube, es war alles abgedeckt durch den Raum.
Oder? Aber jedenfalls war das der Zweck der, der laufenden Kamera.
Miriam?
Ja, mein Name ist Varujan Hanamirian. Ich bin tätig für die türkischsprachigen Medien. Und Thomas Belut kenne ich noch von der Zeit, als er noch Programmreferent des damaligen Programmdirektors Oswald Rink war. Heute war ja die erste öffentliche Fernsehratssitzung. Das gehört natürlich auch zu unserer Aufgabe, denn die Presse erfüllt ja eine öffentliche Aufgabe. Öffentliche Einrichtungen, wozu natürlich auch das ZDF gehört, sind verpflichtet, dieser Aufgabe dienenden Auskünfte zu erteilen. Wenn man dieser Verpflichtung nicht nachkommt, ist es ein klarer, glatter Gesetzesverstoß. Eindeutiger kann die Rechtslage hier nicht sein. Herr Pollenz ist ja Jurist und kann berichtigen, wer Ihnen etwas falsch ist. Damit wir nicht wieder mit dem Gesetz in Konflikt kommen und das ZDF dadurch mehr Schaden erleidet, übergebe ich mein Auskunftsersuchen heute noch einmal. Denn, obwohl fast ein Jahr vergangen ist, haben die hierauf keine Antwort erhalten. Der Adressat ist der Fernsehrat. Aus Transparenzgründen lege ich natürlich auch hier Kopien auf, damit sich jeder mitnehmen kann, denn wir haben ja nichts zu verbergen. Die Frage ist jetzt, wann man gedenkt, dieser gesetzlichen Verpflichtung nachzukommen.
Also ich weiß nicht, auf welchen Vorgang Sie jetzt anspielen. Ich nehme das gerne entgegen. Man muss natürlich schon unterscheiden, ob man eine Antwort bekommt, ja oder nein, oder ob man mit der Antwort zufrieden ist, ja oder nein. Also wir können natürlich nicht sicherstellen, dass jeder, der eine Antwort bekommt, mit der Antwort zufrieden ist. Mein Eindruck ist, aber ich prüfe es gerne nach, dass sowohl das ZDF in den Zuschauerredaktionen als auch vor allen Dingen, weil ich das besser mit beurteilen kann, das Gremiensekretariat wirklich dafür sorgt, dass jede Eingabe, und das ist auch in der Tat, das haben Sie richtig zitiert, der staatsvertragliche Auftrag, jede Eingabe ist zu beantworten. Und das passiert auch. Dass da möglicherweise mal eine E-Mail oder mal ein Brief liegen bleibt, das ist wegen der hohen Zahl, wir reden über wahrscheinlich sechsstellige Zahlen im Jahr, wenn man die E-Mails mit einbezieht, möglicherweise nicht auszuschließen, ist aber keinesfalls Absicht und wir werden es uns anschauen und möglicherweise auf eine Antwort verweisen, die Sie schon bekommen haben. Und wenn es eine Premierenantwort ist, sagen wir es Ihnen auch.
Oliver von Riegen nochmal.
Nochmal eine Frage an Dr. Belut. Sie hatten vorhin schon kurz angesprochen, dass es ja Diskussionen gibt, die Werbung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu reduzieren. Wie weit sollte das denn aus Ihrer Sicht gehen? Sollte es überhaupt diese Überlegungen geben?
Diese Überlegung ist natürlich völlig legitim. Sie kommt ja aus der Politik. Das ist eine grundsätzliche Frage, über die man ohne Zweifel diskutieren kann. Meine persönliche Auffassung und die des ZDF ist, dass die Werbung, die ja begrenzt ist bis 20 Uhr und eine bestimmte Zeit, 20 Minuten am Tag hat, die Gebührenzahler entlastet. Diese Einnahmen werden ja von der KEF berücksichtigt und sozusagen vom Bedarf abgezogen. Also der Bedarf, der dann über Gebühren gedeckt werden müsste. Und ich halte es einfach für klüger für die Akzeptanz der öffentlich-rechtlichen Programme, wenn der Anstieg der Gebühren gebremst oder gar nicht da ist, ja, weil das am Ende eher helfen wird. Und das Problem stellt sich bei den Zuschauern nachgewiesenermaßen nicht. Es gibt keinerlei Beschwerden und das ist tatsächlich so, darüber, dass da Störungen sind, eben weil die Grenze 20 Uhr da ist. Insofern spricht vieles dafür, das zu machen. Ich glaube, ein ganz gewichtiges Argument ist auch, dass die Wirtschaft in Deutschland sehr froh ist, dass es in begrenztem Umfang die Möglichkeit gibt, bei den öffentlich-rechtlichen Sendern Werbung zu platzieren. Erstens würde bei einem Streichen diese Werbung nicht zu den Privatsendern gehen. Der Unterschied zu den Privatsendern ist ja in der Programmgestaltung eklatant. Das Publikum ist unterschiedlich. Wahrscheinlich würde es eher ins Netz wandern, aber auch nicht zu den Tageszeitungen. Und die Wirtschaft sagt immer wieder, wir brauchen das auch als Gegengewicht zu dem Duopol aus RTL und ProSiebenSat.1, damit eben auch andere noch Werbung schalten können und an Gruppen, die man sonst nicht erreicht. Auch das wird ja vielfach zum Beispiel vom Markenverband geäußert. Und die sind ja unverdächtig generell für die öffentlich-rechtlichen Sender Partei zu ergreifen.
Gibt es weitere Fragen?
Ja, guten Tag. Mein Name ist Dilek Şetan und ich bin eine Vertreterin der deutsch-türkischen Medien in Stuttgart. Ich hätte drei kurze Fragen, die ich gerne hintereinander stellen würde. Welcher Fernsehrat wird denn über das Konzept des Jugendportals entscheiden, das über das Ende Mai 2015
Der jetzige,
also nicht der zukünftige. Okay. Wenn aber diesem Vielfaltsgebot doch ausreichend Rechnung getragen werden soll, würde mich jetzt interessieren, welche Kriterien liegen dem denn eigentlich zugrunde? Was heißt Vielfalt? Wie wird das hier definiert beispielsweise? Wie gehen Sie? Ich sehe das als sehr, sehr große Herausforderung. Okay. Ja. Egal, ob das jetzt sich auf die Altersstruktur, auf die ethnischen Gruppierungen hier bezieht in Deutschland, wie wird dem Rechnung getragen? Und dann finde ich es ein bisschen schade, wenn eben der Fernsehrat in der bisherigen Zusammensetzung eigentlich darüber tagt oder entscheidet. Mhm. Weil das ja schon recht wegweisende oder ein wegweisendes Portal, was eben Integration, Migration oder die ganzen Themen eben beinhaltet, ja eben ja wirklich ausgeklügelt werden muss.
Um Herrn Polenz mal zu helfen. Das Verfassungsgericht hat ja gesagt, dieser Fernsehrat ist legal, ja, ist also handlungsfähig. Die Entscheidung des Verfassungsgerichts zielt auf die Zukunft, auf die künftige Gestaltung.
Also wir haben bei dem Jugendkanal ja oder bei diesem Jugendmedienangebot eine Reihe widerstreitender Erwartungen. Einerseits soll schnell gehen. Andererseits soll man aber mit den Entscheidungen noch warten, bis der nächste Fernsehrat da ist. Das ist der erste Zielkonflikt. Wir haben uns für Schnellgehen entschieden. Der zweite Punkt ist, es ist ein Gemeinschaftsprodukt zwischen ARD und ZDF. Das heißt, das ZDF ist auch mit dem kleineren Anteil in dem Programm drin. Das heißt, die programmliche Federführung, kann man das so ausdrücken, Herr Bellut, liegt bei der ARD,
ja,
beim SWR. Und die werden ein Konzept entwickeln, natürlich in Abstimmung mit den Redaktionen des ZDF. Und erst wenn das vorliegt oder in den Grundstrukturen klarer erkennbar ist, werden wir es im Fernsehrat diskutieren. Es ist jetzt auch nicht so, dass ein Fernsehrat ein Konzept in dem Sinne beschließt, dass er dem Sender etwas vorschreibt. Das kann weder der jetzige noch ein künftiger Fernsehrat. Das würde gegen eine Reihe von Rechten verstoßen, spätestens gegen das Recht auf Meinungsfreiheit und das Zensurverbot. Also wir können das auch nur in gewisser Weise begleiten und schauen, dass die Programmgrundsätze und die Erwartungen da erfüllt werden. Und dieses Programm hat wahrscheinlich wie so eine Eiermilch legende Wollmilchsau eine ganze Menge Erwartungen zu erfüllen. Sie haben einige genannt. Ich weiß aus anderen Diskussionen mindestens noch mal 20 andere, die das auch erfüllen soll. Und wir werden dann mal schauen, wie viel davon nachher tatsächlich sich in dieser Plattform wiederfinden. Zumal die Mittel, die dafür zur Verfügung stehen, relativ begrenzt sind. Eigentlich nach unseren Einschätzungen, um es wirklich richtig gut zu machen, wie Vergleichsprogramme im Ausland, zu wenig Geld.
Können Sie mir da eine Summe nennen?
Ja, wir haben immer
Also 30 plus 15, 30 von der ARD und 15 vom ZDF.
Und wir haben 45. Bei überschlägigen Überlegungen, ich glaube BBC war bei dem Programm bei 70, 80 etwa.
Über 100 Millionen.
Über 100 Millionen hatte die BBC für eine vergleichbare Nummer.
Dankeschön.
Willst du wissen, worüber hier worüber hier so geredet wird.
Ja, nochmal an Herrn Dr. Bellert, die Konkretisierung der Frage im Anschluss an Frau Dilek. Ich habe den Nachnamen jetzt nicht ganz verstanden. Sie sagten ja auch, dass es eine sehr große Herausforderung ist, die Vielfalt umzusetzen, sie erstmal zu definieren. Dann ist die Frage, wie wird sie innerhalb des Senders umgesetzt und wie wird sie im Programm umgesetzt. Nochmal die Nachfrage, wer koordiniert im ZDF diese Frage der Herausforderung der Vielfalt?
Das mache ich selbst. Die Vielfalt ist wichtig, gehört doch zu unserem Programm dazu. Wir müssen doch mit dem ZDF-Programm die Wirklichkeit in Deutschland abbilden in allen Facetten. Wenn ich daran denke, wir haben über die Serien heute gesprochen, da gibt es dann auch gleich auch Beschwerden, dass zum Beispiel homosexuelle Lebensgemeinschaften dargestellt werden. Oder wir haben andere Serien, in denen das Thema Migration auch thematisiert wird, aber eben nicht auf eine krampfhafte Art und Weise, sondern als natürlicher Bestandteil des Lebens in Deutschland. Und das, finde ich, ist der richtige Ansatz. Wir haben zahlreiche Moderatorinnen und Moderatoren mit Migrationshintergrund auf dem Bildschirm. Oft ist es übrigens auch so, dass das schwer zu definieren ist. Ja, wo setzen Sie da die Grenze? Und das kann man nur dadurch lösen, dass man weltoffen und ohne Vorurteile an diese Sache rangeht. Und ich glaube, das ist wirklich auf einem guten Weg. Das Einzige, was ich noch sehe, ist, dass in der Hierarchie auch noch mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Migrationshintergrund Verantwortung übernehmen. Das wird langsam besser, ja. Aber es ist noch nicht ausreichend. Also das ist eine ganzheitliche Aufgabe. Ich muss da meine Direktoren und die anderen Mitarbeiter des Programms in keiner Weise überzeugen. Das ist gelebte Wirklichkeit. Da hat sich in den letzten 20 Jahren oder 30 Jahren, so lange bin ich ja schon im Geschäft, massiv was verändert. Ja, das muss man wirklich sagen. Dass da immer noch Luft nach oben ist, glaube ich, mir sagen oft Schauspielerinnen und Schauspieler mit Migrationshintergrund, dass sie immer in einer bestimmten Rollenerwartung dort eingesetzt werden. Das sehe ich auch so. Wenn es uns dann immer mehr gelingt, also jemand mit Migrationshintergrund einfach als Ärztin zu besetzen oder eben als Polizistin, das gibt es immer häufiger schon, oder Polizist, dann ist das ein Stück Wirklichkeit und Annäherung. Es soll also nicht krampfhaft gemacht werden. Wir bilanzieren das intern aber sehr genau, wie wir da stehen. Diskutieren oft darüber.
Herr Bohlenz, ich muss einmal kurz noch mal auf den Staatsvertrag zurückkommen. Mir ist eine Sache noch eingefallen, wo Sie, glaube ich, vorhin nicht drauf eingegangen sind. Das ist die, also welche gesellschaftlichen Gruppierungen jetzt noch hinzukommen. Also Migranten sind ja, glaube ich, mit in der Novelle mit drin und so weiter. Es gab ja kürzlich von schwul-lesbischer Seite auch Kritik. Können Sie da noch ein paar Worte zu sagen, wie Sie das sehen?
Naja, ich registriere das jetzt langsam, nachdem irgendwie in der vielfältigen deutschen Zivilgesellschaft klar wird, dass hier ein Staatsvertrag verhandelt wird, der sie auch repräsentieren soll, immer mehr fragen, wo sind wir da eigentlich? Dass das jetzt erst so spät kommt, liegt an dem von mir kritisierten Prozess, wie der Staatsvertrag entsteht. Das hätte man auch anders machen können. Und ich will das jetzt gar nicht bewerten. Ich weiß eben von einigen, die sich jetzt zu Wort gemeldet haben, weil sie nicht berücksichtigt sind. Sie haben den Verband der Schwulen und Lesben, glaube ich, genannt. Es sind noch ein paar andere, die sich jetzt auch melden. Und nun wird man sehen, ob das nur noch Gehör findet oder nicht. Aber wie gesagt, das ist jetzt keiner, wissen Sie auch, den Staatsvertrag macht nicht der Fernsehrat. Wir sagen nicht, wie sollen wir in Zukunft aussehen, das machen die Länder.
Ich dachte nur, dass Sie vielleicht dazu, wie zu den anderen Punkten, auch eine Meinung haben.
Ich will ja auch nicht unterschätzen, dass dann wiederum letztlich eine Reduktion von Vielfalt stattfinden muss, weil eben an irgendeiner Grenze dann auch ein Fernsehrat die Größe erreicht hat, die noch vernünftig ist. Aber er ist jetzt, um das vielleicht etwas überpointiert zu formulieren, einfältiger als nötig.
Wenn es keine weiteren Fragen gibt, und ich glaube, Herr Polenz muss zum Chat.
Herr Behrensmeier, eine hätte ich noch, Dilek Schäter noch mal, ja, damit Sie auch mal was gefragt werden.
Na.
Wie eng arbeiten Sie eigentlich mit dem Beschwerdemanagement zusammen?
Mit dem Beschwerdemanagement?
Wie fließt das in Ihre Arbeit mit ein, ja?
Naja, wir bearbeiten in der Pressestelle, sind wir natürlich zuständig für Journalisten mal in erster Regel und nicht fürs Beschwerdemanagement. Je nachdem, wo es herkommt, beispielsweise wenn es Zuschauer sind, geht das erstmal zur Zuschauerredaktion.
ist doch eigentlich ein wichtiger Beitrag, der für das Image doch eigentlich auch...
Ja, natürlich ist es das. Das ist ja auch nicht minder, das ist ja auch keine minderwertige Arbeit. Das ist natürlich die Zuschauerredaktion, eine Abteilung in der Kommunikation wie die Presse- und Informationsabteilung auch.
Aber dadurch, dass Sie doch auch das Image nach außen hin vertreten, müsste doch eine engere Zusammenarbeit eigentlich mit dem Beschwerdemanagement erfolgen.
Oder sehen Sie das anders? Darf ich Ihnen da mal helfen? Ich habe selber mal Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Eine Presseabteilung ist nicht fürs Image zuständig. Das Image bildet sich durch die Arbeit des ganzen Hauses. Und ein Haus arbeitet arbeitsteilig. Und die beste Form, mit Zuschauern so umzugehen, dass sie ernst genommen sind, ist hier wirklich eine eigene Zuschauerredaktion. Und also vielleicht haben wir auch bei der Evaluierung vor, das nochmal uns in der Breite auch vor Augen zu führen. Werden wir bei der Gelegenheit Ihnen dann nochmal zeigen können, wie umfangreich das ZDF, ich sage jetzt mal aus dem Beschwerdemanagement, eine Fehlerkultur entwickelt hat und weiterentwickelt in dem Sinne, dass man aus Fehlern lernen möchte und dass man eben auch Beschwerden nicht als, ich meine, man freut sich natürlich nicht drüber, weil immer heißt, du hast da einen Fehler gemacht, aber es wird nicht als lästig angesehen, sondern als eine Chance zum Lernen. Das können Sie vielleicht als eine generelle Aussage dazu mitnehmen.
Ja, das fand ich auch sehr schön, dass Sie das vorhin auch in der Sitzung so erwähnt haben. Danke.
So, jetzt muss ich aber zum Chat, sonst muss ich mich genau mit Ihnen entschuldigen, aber das mache ich gerne natürlich.
Nein, aber ich glaube, das ist es. Ich bedanke mich bei Ihnen, wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.